Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute auf Predigt machen und ich bin froh, dass doch einige gekommen sind, trotz Ferien und sonst Camp und Meetings. Und ich bin froh, dass mein Traum sich nicht bewahrheitet hat. Vorgestern habe ich mich geträumt, dass eigentlich niemand im Predigtsaal, also im Gottesdienst rum war. Ich bin also froh, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals. Zu Anfang zuerst noch eine Frage. Versteht jemand kein Schweizerdeutsch? Dann darf ich auf Schweizerdeutsch weiterreden. Dankeschön. Also das Thema ist Ehrfurcht oder Gottesfurcht. Und das ist ein Thema, das mich eigentlich schon länger beschäftigt. Was ist eigentlich Gottesfurcht? Ein paar Punkte, die zum Nachdenken sollten anspornen und die jeder für sich selber kann beantworten kann. In der ersten Gemeinde, wo ich gsi bin, wo ich besucht bin, da bin ich noch nicht gläubig gsi. Dort habe ich mir sagen lassen, dass der Gottesdienst eigentlich um 9:30 angefangen hat. Und wo ich dann in die Gemeinde gekommen bin, hat es um 9:45 angefangen gehabt. Und die Begründung war eigentlich gsi, ja, es sind immer Leute, die sind etwa 5 Minuten zu spät gekommen. Und darum haben wir gesagt, komm, tun wir es auf die 9:45 verschieben. Und die Folge davon war einfach, dass die gleichen Leute halt immer noch etwa 5 Minuten zu spät gekommen sind. Wenn man einen Termin mit dem Barack Obama hätte, irgendwie eine Präsentation, dann würde man doch irgendwie alles daran setzen, dass man rechtzeitig dort ist, dass man ja auch den Anfang nicht verpasst. Das macht man ja auch bei geschäftlichen Terminen. Da schaut man sicher, dass man rechtzeitig dort ist, auch aus Ehrfurcht oder aus Respekt vor dem Geschäftspartner. Und ich frage euch, haben wir nicht auch am 10. im Gottesdienst einen Termin mit Gott? Ist die Spät gekommen ein Mangel an Gottesfurcht? Dann sehe ich ältere Menschen im Gottesdienst, die am Schluss unbedingt aufstehen wollen, um den Segen zu empfangen. Manchmal können sie sich wirklich fast nicht halten auf den Beinen. Und das staune ich immer wieder. Es berührt mich immer wieder. Und ich denke, ist das eine gottesfürchtige Haltung? In der früheren Gemeinde, wo ich war, haben wir Lieder gesungen mit Text «Ich stehe vor dich, um dich zu preisen und ich stehe vor dich, um mich zu verneigen». Und dabei ist mir immer einfach so sitzen geblieben. Und ich muss zugeben, ich manchmal auch, einfach hocken geblieben. Und die Frage ist, weiss man überhaupt, was man singt? Ich verneige mich vor dir, vor Gott. Oder geht es doch einfach um die innere Herzenshaltung? Jesus wird manchmal als coolen oder lässigen Typ dargestellt. Und in einer anderen Gemeinde, nicht in unserer Gemeinde, ist schon gesagt worden, ja, Jesus oder Gott ist geil. Ich weiss nicht, ist das eine gottesfürchtige Wortwahl oder eher nicht? Ich kenne auch Menschen, die in der stillen Zeit auf die Knie gehen zum Beten. Das ist etwas, was ich nicht kann. Ich mache das nicht und ich weiss auch nicht, warum. Und ich frage mich immer wieder, ob ich selber einfach Gott zu wenig fürchte, dass ich das nicht kann. Und ich denke, wir könnten noch einige weitere Beispiele auflisten, was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein oder nicht. Angefangen von der Kleiderwahl zum Gottesdienst bis hin zu den Liedern, die ausgewählt werden. Was ist also Gottesfurcht? Abgesehen davon, dass Fürchte Gott ein deutscher Name ist, der hat nämlich Rang 989 in der Beliebtheit und ist sogar beliebter als der Name Tarun. Der hat nämlich Rang 1126 in der Beliebtheit. Also gemäss Duden bedeutet Gottesfurcht Ehrfurcht vor Gott und daraus folgende fromme Lebensweise. Und Synonym davon sind Frömmigkeit und Glaube. Die Erklärung erscheint mir ein bisschen zu einfach. Und ich habe mich eigentlich auf die Suche machen und herausfinden, was die Bibel eigentlich über Gottesfurcht sagt. Und dort bin ich dann im letzten Sommer vom Stefan Kim mal angefragt worden, ob ich in 2014 einmal würde predigen. Und so habe ich spontan gesagt, das Thema könnte ich mir vorstellen, Ehrfurcht. Ich habe aber nicht sofort zugesagt zum Predigen, sondern habe das auch mit der Stefanie besprochen und im Hauskreis haben wir es besprochen und darüber gebetet. Und nach einem Zeitli habe ich ihm dann gesagt, nach der Sommerferien, relativ locker eigentlich, das mache ich gerne mal. Aber erst dann ist es mir so richtig bewusst worden, als ich dann den Predigtplan gesehen habe und gesehen habe, oh, dort steht wirklich mein Name drauf. Und dort habe ich wirklich einen tiefen Respekt bekommen und eine Ehrfurcht bekommen. Und denke, hey, ist wirklich eine riesengroße Verantwortung, die ich habe. Eine Verantwortung gegenüber Gott, aber eine Verantwortung gegen euch. Und im Hebräer heisst es ja auch, dass wenn ich in so einer Rolle bin, dann werde ich auch besonders zur Rechenschaft gezogen. Mit dem, was ich sage. Und ich bin ein Kopfmensch, aber da habe ich wirklich gewusst, da bin ich voll auf Jesus angewiesen und viel, viel Weisheit brauchen von ihm, dass ich die Aufgabe nur annähernd kann wahrnehmen. Mir ist dann der Psalm 111, 10 in den Sinn gekommen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Ich dachte, okay, das ist schon mal nicht schlecht, habe ich mir gedacht. Und ein klärendes Gespräch mit dem Stefan später hat auch noch geholfen. Aber jetzt zum Predigttext. Ich will ins Alte Testament zurückgehen. Sprüche 3, 1 bis 12, für die, die die Bibel vornehmen und mitlesen. Ich tue aus den Elberfelder dann vorlesen. Ermahnung zur Gottesfurcht ist eigentlich auch der Übertitel in meiner Bibel. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel. Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn und vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Zum Vers 1, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Das ist ein Gebot von Gott, es ist ein Befehl, es hat nämlich ein Ausrufezeichen hinter dem Vers. Wir sollen also seine Gebote, seine Weisungen halten und in unserem Herz bewahren. Wir sollen die Weisungen, seine Gesetze kennen. Und was haben wir eigentlich davon? Zur Illustration zuerst einmal zwei andere Beispiele. Es gibt nämlich Gesetzesmäßigkeiten, die immer gültig sind, die immer funktionieren. Es gibt zum Beispiel mathematische Gesetze. 2 und 2 ist 4. Das ist einfach so. Da kannst du rütteln, was du willst. Du kannst auch anschreiben, 2 und 2 ist 5 an einer Prüfung, aber wegen dem wird es nicht richtig. Es ist einfach falsch, auch wenn es auf Papier steht. Es gibt auch physikalische Gesetze. Zum Beispiel von der Schwerkraft. Wenn ich da den Becher einfach fallen lasse, dann fällt er unweigerlich auf den Boden. Das funktioniert immer hier auf der Erde. Außer man hat irgendwie einen abgeschlossenen Raum, wo man das unterdrücken kann. Aber sonst funktioniert das immer. Wir sollen also Gottes Gebot bewahren, befolgen, seine Weisungen nicht vergessen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das so. Das ist eigentlich Gottes Gesetzesmäßigkeit. Wenn Gott etwas verheißt, dann trifft das auch ein, wenn man sich an seine Gesetzmäßigkeiten haltet. Was für Verheißungen? Das steht nämlich gerade im Vers 2. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Wenn man nach seinem Gebot lebt, dann leben wir lang und haben ein erfülltes Leben und in Frieden werden wir leben. Im 5. Mose 5,29 heisst es so, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Gott fürchten heisst also Gottes Weisungen, seine Ordnungen und Gebote bewahren. Und das Erstaunliche ist gemäss dem Vers, dann geht es nämlich sogar euren Kind auf ewig gut. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt, heisst auch in der Sprüche 10. Ich weiss, das sind nicht einfache Verse zu verstehen. Heisst das, dass man, wenn man gläubig ist und jung stirbt, dass man dann zu wenig gottesfürchtig ist? Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Es gibt immer wieder Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Tod durch Unfall, Autounfall, Krankheiten. Wir müssen einfach im Hintergrund auch immer daran denken, dass Gott unser Schöpfer ist. Er ist souverän, er macht keine Fehler und ist auf jeden Fall gerecht. Gewisse Dinge lässt er einfach zu, auch wenn man es nicht unbedingt versteht. Im Vers 3, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel. Das hebräische Wort Chasad, das kann man auch mit Gnade oder mit Güte und Barmherzigkeit übersetzen. Wir sollen uns also immer wieder dazu anspornen, treu und gütig und barmherzig zu sein. Am letzten Dienstag hat Matthias das erste Mal Bibelstunde geleitet. Und ihr seid alle sehr, sehr gnädig mit ihm. Nein, Spass beiseite. Er hat es sehr gut gemacht. Und ich bin dankbar, wenn er heute auch mit mir gnädig sind, bei meinem ersten Mal. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue, heisst es. Und wir können sicher sein, dass Gott gnädig und treu ist, wenn wir ihn fürchten. Im Psalm 33 heisst es, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Wo also Gottes Furcht und Weisheit regiert, wird es an Güte und Treue in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mangeln. Sie werden sie schön und beglückend machen. Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Unser Verhalten wird also von anderen Menschen beachtet werden. Ein gottesfürchtiger Mensch findet Ansehen bei Gott und bei anderen Menschen. Das entspricht doch auch voll unserer Vision. Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Haben wir auf diesen Tassen und auf dem Flyer, den wir bekommen haben, Anfangsjahr. Wir haben Gottes Liebe erfahren. Wir gehen liebevoll und ehrlich miteinander um. Wir investieren uns ganz. Wir ehren Gott durch Wort und Tat, folgen Jesus nach. Wir geben die Liebe weiter. Und das wird in der Welt sichtbar werden. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. In den Psalmen wird es so ausgedrückt, ihr, die den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Sein Vertrauen auf den Herr setzen heisst also Gott fürchten. Er ist meine Hilfe und mein Schild. Auf ihn ist Verlass. Auf ihn kann ich mich in jeder Situation, jederzeit stützen. Ich bin einverstanden. Am Anfang vom Glauben ist es sicher nicht einfach, dem Herr einfach blindlings zu vertrauen, einfach so. Vertrauen ist etwas, was sich über die Jahre entwickelt. Aber du musst es wagen. Und wirst es auch erfahren. Und du wirst nicht enttäuscht werden. Gott hält seine Worte, da habe ich keinen Zweifel. Ja, der eigene Verstand kann einem manchmal wirklich im Weg stehen. Das heisst aber nicht, dass man jetzt, wenn man gläubig wird, einfach den Verstand an der Garderobe muss abgeben. Nein, in der Beziehung mit Gott und zu seinem Wort sollen wir erkennen, was Gott uns sagen will. Wir sollen unseren Verstand einsetzen und Entscheid entsprechend fällen. Für einen Kopf- und Verstandesmenschen wie mich ist es manchmal sogar relativ einfach, Gott zu vertrauen, weil ich es schon ein paar Mal erlebt habe, wie gewisse Zusagen einfach stimmen und einfach wahr werden. Da kann ich in einem anderen Fall eine weitere Zusage einfach so annehmen und ich weiss, dass es eintritt. Weise sein heisst also, den Herr zu fürchten und nicht zu meinen, es besser zu wissen. In allen Dingen Gott als den Vollbringer erkennen, bei jedem Schritt an ihn denken. Und er wird den richtigen Weg zeigen und mein Handeln mit Erfolg krönen. Das heilt und belebt den ganzen Körper. Du fühlst dich wohl und gesund. So drückt die Hoffnung für alle aus, der Vers. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Im 5. Buch Mose lesen wir, wie der 10. Teil von der Ernte an die Leviten müssen abgegeben werden. Und die Gottesdiener aus dem Stamm Levi, die haben ja kein eigenes Land gehabt und keine anderen Einnahmen. Die sind also auf die Abgaben angewiesen gewesen. Indem wir den 10. abgeben, lernen wir dem Herrn zu vertrauen. Indem wir etwas abgeben, erkennen wir eben auch, dass alles von Gott kommt. Und alles nur eine Leihgabe ist, dass wir nur Verwalter sind. Wir lernen, dass uns Gott genauso gut, vielleicht sogar noch besser versorgt. Das Vertrauen wird auch belohnt, indem sich unsere Speicher füllen und der Most überflüssen wird. Übertreibt heisst das natürlich auch, dass wir den Zehnten von unserem Geld, von unserem Einkommen Gott sollten abgeben, in sein Reich investieren. Und den Segen werden wir von Gott empfangen. So wie es in Malachi 3,10 beschrieben wird. Gott ruft uns dort sogar auf. Wir sollen ihn prüfen, indem wir das machen. Es ist ein Glaubensschritt, da bin ich mir voll bewusst. Steffi und ich, wir haben das gewagt, wir machen das und wir erleben den Segen auch. Aber machen es aus Freude, aus Überzeugung und nicht aus der Sicht, dass es halt ja, eine Pflicht ist. Das wäre die falsche Motivation. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Unser ältester Rat hat auch beschlossen, wiederum den 10. von allen Einnahmen weiterzugeben. Und wir werden sehen, welchen Segen wir im Übermaß werden haben. Alles gehört dem Herrn. Alles ist nur eine Leihgabe. Es gehört uns nichts. Wir können nichts in den Himmel nehmen. Nicht umsonst haben die Leichengewänder keine Taschen. Das soll symbolisieren, dass wir alles zurücklaufen auf der Erde. Wir sollen Gott ehren mit allem, was wir haben. Dankbar sein für alles, was er uns anvertraut hat. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass wir unsere Wohnung oder unser Haus, unseren Besitz dazu verwenden, um Gottes fernen Menschen oder die auf der Suche sind, einfach gastfreundlich zu sein, einzuladen, den Glauben vorleben, das Evangelium erklären. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Gott liebt uns und will, dass es uns gut geht. Darum will er uns erziehen, uns den richtigen Weg zeigen. Wir sollen die Mahnungen erkennen und nicht verwerfen. Weise sie und die Anweisungen von Gott anwenden. Wir werden nie perfekt sein. Es ist ein ständiges Lernen bis zum Tod. Und die Bibel ist Grundlage dazu. Wir sollen täglich drin lesen. Eigentlich heisst es in Joshua Tag und Nacht darüber nachsinnen, nach alledem zu handeln, was geschrieben ist. Was hat denn jetzt eigentlich Ehrfurcht mit der Serie Erste Liebe, wenn Glaube Feuer fängt, zu tun? Am Anfang vom Glauben werden wir wahrscheinlich einfach einmal erkannt haben, ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, uns gereinigt hat vor aller Schuld, dass wir von Gott rein sind. Alle unsere Fehler sind ausgelöscht, ein für alle Mal. Wenn wir dann Jesus in unserem Leben aufnehmen, dann dürfen wir wissen, dass wir durch ihn ewiges Leben haben, Gottes Geist in uns hineinwohnt und wir Kinder Gottes dürfen sein. Und das Angebot, das ist für jeden Mensch da. Jeder, der das will, annehmen, der sich dafür entscheiden will. Wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, aber spürst, dass es dran wäre, dann komm im Anschluss auf mich zu und ich erkläre dir genauer, was das bedeutet. Wir bieten auch einen Glaubensgrundkurs an, den U-Turn. Der fängt am 14. März an. Auch wenn ihr da Fragen habt und Interesse habt, kommt im Anschluss auf mich zu. Ich erkläre euch das gern. Ehrfurcht beinhaltet zwei Worte, Ehre und Furcht. Am Anfang vom Glauben, ja, bei der Bekehrung, ist man ja, wahrscheinlich einfach dann dankbar gewesen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Erst mit der Zeit, so ist es wenigstens bei mir gewesen, habe ich gelernt, Gott richtig dafür zu verehren. Und ihn deswegen nämlich auch zu fürchten. Je länger, je mehr ist mein Respekt vor ihm gewachsen. Und alle Weisheit beginnt damit, Gott uneingeschränkt als Gott zu ehren. Ein gottesfürchtiger Mensch vertraut Gott voll und ganz. Im Deutschen müssen wir auch unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Angst hat man vor etwas Furchtbarem oder vor etwas Schrecklichem und man läuft davon weg. Im Gegensatz dazu heisst es in den Psalmen: Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben? Ja, vor den Augen aller Menschen zeigst du deine Güte denen, die bei dir Zuflucht suchen oder sich bei dir bergen, heisst es in anderen Übersetzungen. Furcht oder Gottesfurcht hat man also von jemandem Wunderbarem. Und man rennt dort an, man geht zu ihm hin, man rennt nicht davon. Das ist also der grosse Unterschied zwischen falscher und wahrer Gottesfurcht auch. Die Furcht ist nicht Angst gemeint, sondern jene Ehrfurcht und der heilige Respekt, der für die Beziehung vom Schöpfer zu seinem Geschöpf einfach wesentlich sind. Man sucht Zuflucht und Schutz bei ihm. Man birgt sich bei ihm, fühlt sich wohl und sicher. Wahre Gottesfurcht zieht dich also hin zu Gott und treibt dich nicht weg von Gott. Ehrfurcht ist auch erlernbar. Es ist nicht einfach da, am Tag Null. Der Geist Gottes ermöglicht uns, sein Wort zu verstehen, also richtig zu verstehen. Vielleicht haben wir auch jetzt ein kleines Feuer, das in uns brennt, aber erst durch das Lesen von seinem Wort über die Jahre wachsen wir im Glauben und erkennen Gottes Grösse mehr und mehr. Nutze das Feuer und erkenne, wie gross Gott ist. Lebe in dieser Beziehung mit Gott. Lies sein Wort und seine Gebote. Und er soll alle Tage deines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, deinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Es gibt einige weitere Stellen, worin Furcht im Zusammenhang mit Lernen auch steht. Aber auch, kommt, ihr Söhne, hört mir zu, hatte David gesagt. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Übertreibt heißt es also auch, wir sollen regelmäßig in Gottesdienst kommen, damit uns gelehrt werden kann, Gott zu fürchten. Das gilt durchaus auch für Ungläubige. Auch sie sollen Gottes Wort hören und lernen, ihn zu fürchten. Auch zu erkennen, dass sie eben ohne Jesus einfach verloren sind. Das Ziel vom ganzen Buch Prediger da rein im Alten Testament ist eigentlich allen Menschen die Nichtigkeit und Vergänglichkeit von ihrem Leben vor Augen zu führen. Das soll sie aber nicht in Resignation oder Lebenspessimismus bringen, sondern eben gerade zur wahren Gottesfurcht anleiten. Dass sie seine Botschaft hören, nach seinen Linien, nach seinen Leitplanken ihres Lebens gestaltet und dankbar sind für die Gaben, die man überkommt, die auch dankbar geniessen. Darin besteht eigentlich die wahre Lebensweisheit. Der allerletzte Vers im Prediger 12 steht nämlich das Endergebnis des Ganzen, also das Endergebnis vom ganzen Buch Prediger. Lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Gottes Furcht bedeutet also, wie schon gesagt, Gottes Gesetz und Ordnungen zu hören, zu lernen und sie auch zu befolgen. Was passiert nämlich, wenn wir keine Gottesfurcht mehr haben? Das können wir in unserer Gesellschaft heute täglich nachvollziehen. Wenn wir moralische Werte einfach ignorieren, dann zerfällt die Gesellschaft nach und nach. Die Gesellschaft hat sich so sehr von Gott entfernt, dass wir unsere eigenen Gesetze und Moralvorstellungen aufstellen und meinen, das besser zu wissen. Und dabei verletzen wir uns selber über kurz oder lang. Früher war es zum Beispiel absolut unmöglich gewesen, oder unüblich, dass zwei Menschen zusammen gewohnt haben, ohne verheiratet zu sein. Heute ist das normal. Die Megan Lynn Young, die ist 23, hat die Wahl zur Miss World gewonnen. Dass die Sexualität der Ehe vorbehalten ist und andere, wohl gottesfürchtige Aussagen über die Ehe-Sexualität und Abtreibung, löst heute Überraschung in der Weltpresse aus. Früher war das wohl eher eine völlige Selbstverständlichkeit gewesen. Homosexuelle dürfen heiraten und gar Kinder adoptieren. Ich bin vor etwa 20 Jahren in den USA mal in einem Nationalpark gewesen. Dort habe ich aufs WC müssen, bin aufs Mannen-WC gegangen und dort ist eine Frau davor gestanden und gesagt, es ist eine Frau im WC. Da habe ich gedacht, ja, das stört mich nicht. Aber ich bin reingegangen und hat sie gesagt, stopp, es ist eben eine Frau im WC. Und dann habe ich erst gesehen, dass Frauen-WC eigentlich gerade geputzt wird und darum die Frau aufs Mannen-WC gegangen ist und die andere Frau hat eigentlich nicht wollen, dass ein Mann reinkommt. Da habe ich gedacht, okay, dann warte ich, kein Problem. Heute wäre es sowieso kein Problem mehr. In den USA ist nämlich auf den 1. Januar von diesem Jahr ein neues Gesetz in Kraft treten. In Kalifornien dürfen transsexuelle Studenten in der Schule gerade das WC brauchen, das ihrer sexuellen Identität gerade entspricht. Im Staat Oregon dürfen Frauen nach der Geburt auch Plazenta mit heimnehmen. Aus kulturellen oder religiösen Gründen, wie das heisst. Und die Unterstützer von diesem Gesetz, die behaupten nämlich, dass Verspeisen von der Plazenta gesundheitsfördernd sei. Und man könnte noch einige weitere Beispiele anbringen. Wir erfahren heute also eine komplette moralische Werteverschiebung gegenüber dem, was die Bibel als richtig und gut vermittelt. Und Christen stehen heute ja, zwischen diesen zwei sich wirklich entgegengesetzten Wertesystemen. Zum einen kennen wir die Gebote Gottes und seine Wert- und Moralvorstellungen. Zum anderen werden wir täglich von der weltlichen Gesellschaft und Moralvorstellungen konfrontiert. Und in diesem Spannungsfeld, in diesem Konflikt leben wir. Das muss uns bewusst sein und es ist gar nicht einfach, das zu bewältigen. Aber der Grund, warum die moralischen Werte so abbröckeln, liegt eigentlich auf der Hand. Keine Gottesfurcht. Die Gesellschaft fürchtet Gott nicht mehr. Darum ist es eigentlich völlig wurscht, was man macht. Du sollst Vater und Mutter ehren, heisst es in der Bibel. Kinder haben heute oft wenig Respekt vor Autoritäten oder auch vor den Eltern. Das macht es wohl erst recht schwierig für sie, Gott als eine Autorität zu anerkennen. Eine gesunde Ehrfurcht gegenüber anderen Respektspersonen ist absolut okay und auch richtig. Ich denke da zum Beispiel an Lehrer, Polizisten. Ein Lehrer hält heute kaum mehr durch bis zur Pension. Eltern kommen heute teilweise auch gerade mit dem Rechtsanwalt zu Elterngesprächen. Lehrer und Polizisten werden angepöbelt. Ich bin Doppelbürger Schweiz und England und ich muss gleich einen neuen Pass haben, einen englischen. Und da in dieser Anleitung zum Beispiel wird beschrieben, wie dass man auch zu diesem Pass kommt. Das muss nämlich jemand unterschreiben, der dich seit 2 Jahren kennt und muss ein britischer Bürger sein und entweder im Parlament sein etc. Ein bisschen schwierig im Ausland, wenn man noch nicht in England wohnt. Aber da hat es auch einen Passus, wo es heisst, ja, man könnte zum Beispiel auch zu einem Parlamentarier, Bundesrat, Nationalrat, die wären okay, die könnten unterschreiben, dass sie dich 2 Jahre lang kennen. Aber auch interessant, Lehrer, Polizisten und auch Pfarrer. Also das sind eigentlich alles angesehene Positionen, angesehene Berufe. Heute nicht unbedingt mehr, abgesehen vom Pfarrer. Und ich komme vielleicht auf dich dann mal zu, Stefan, wenn ich eine Unterschrift brauche. Aber so sieht man, wie das sich einfach wandelt. Ich möchte abschliessend 3 Punkte zusammenfassen, warum wir eigentlich Gott sollen fürchten. Furcht Gottes ist nämlich mit Verheißungen oder Versprechen, mit Zusagen verbunden. Es gibt extrem viele Bibelstellen, wo Verheißungen in Aussicht stellen, wenn wir nur Gott fürchten. Zum Beispiel Weisheit. Gott voll vertrauen können. Schutz und Zuflucht. Auch für Kinder. Denn unsere biblischen Vorfahren, die haben Gott auch gefürchtet. Die Geschichte kennt ihr sicherlich auch. Der Mose beim brennenden Busch. Mose hat sein Gesicht verhüllt, weil er Ehrfurcht vor Gott gehabt. Oder auch der Daniel in der Löwengrube. Als Gott zu ihm geredet hat, da hat er zittert vor Ehrfurcht. Oder auch bei den Heiligen von Jesus wird immer wieder darüber berichtet, dass die Menschen sich vor ihm gefürchtet haben, nicht Angst gehabt haben, gefürchtet haben. Die Menschen sind also in der Furcht vor dem Herrn gewandelt. Dann ist es auch ein klares Gebot. Ein Gebot an dich und an mich, Gott zu fürchten. Fürchte Gott, das ist eben die ganze Zusammenfassung vom Buch Prediger in 2 Versen. Oder in der Offenbarung, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Es ist also ein Gebot von Gott und das ist wichtig zu verstehen. Sonst verletzen wir uns selber oder eben auch Gesellschaft. Gottes Gebote sind gut, sie machen Sinn und sollen uns nicht schikanieren. Gott weiß besser, was für uns gut ist. Wir sollen uns nach seinem Maßstab richten und nicht gleichförmig mit der Welt sein. Gott hat uns zuerst geliebt und unsere Liebe zu ihm zeigen wir dadurch, dass wir auch seine Gebote halten. Wir haben einen heiligen Gott, dem alle Ehre gebührt, der es verdient hat, gefürchtet zu werden. Und ich möchte euch motivieren, euch Gedanken zu machen, was Gottesfurcht oder Ehrfurcht für euch bedeutet. Was erkennt ihr, was ihr umsetzen wollt? Ich würde noch gerne beten zum Schluss.